Liebe Ursula, wie schön, dass du da bist. Wechseljahre, wenn du an deine eigenen so ersten Symptome denkst, wie hast du das bemerkt?
Also ich habe es eigentlich sehr spät bemerkt, weil wer mich kennt, weiß, dass ich mich sehr gut ernähre und auch immer wieder dazwischen faste. Das ist schon mal sehr gut, um Wechseljahresbeschwerden hintanzustellen. Aber ich habe unter Schlafstörungen gelitten und habe das eigentlich so ein bisschen abgetan. Und erst im Nachhinein habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich schon 2 Jahre echte Schlafstörungen.
Nach 2 Jahren hast du erst wirklich nachgedacht, was das ist?
Ja, habe ich es in Zusammenhang gebracht. Ja. Und also bei mir waren es die Schlafstörungen. Ich bin immer aufgewacht in der Nacht, war 3 Stunden wach. Es war zermürbend, weil wer schlecht schläft, der ist nicht gut wach am nächsten Tag. Und das war mein Thema.
Davon können, glaube ich, viele Frauen in dieser Phase berichten und nicht umsonst ist Schlafentzug eine Foltermethode.
Ja,
man ist wirklich nicht leistungsfähig.
So ist es. Und das Zweite, was bei mir war, woran ich es gemerkt habe, war, ich habe am Bauch zugenommen und ich habe einfach zugenommen, obwohl ich so gegessen habe, wie ich immer gegessen hatte und konnte mir nicht erklären, warum das war. Und dann habe ich mir eigentlich wegen mir und wegen der vielen Frauen, die in derselben Situation waren wie ich, diese Kompetenz Wechseljahre angeeignet.
Damit sind wir schon mitten im Thema. Ja. Schön, dass du da bist.
Danke.
Von wegen Pause. Wechseljahre. Ein fulminanter Neustart. Mit Birgit Fenderl.
Ja, guten Morgen, einen schönen Nachmittag oder wo immer ihr uns zuhört. Mit dem Podcast kann man ja auch andere Dinge verbinden. Man kann zum Beispiel spazieren gehen und da sitzt eine Frau mir gegenüber, die sich in Österreich einen Namen als Ernährungscoach gemacht hat, absolut, und die auch gerne spazieren geht. Ursula Wieberall ist bei mir. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Du bist ja wahnsinnig diszipliniert. Bleiben wir gleich mal beim Thema spazieren gehen. Ich folge dir ja auf Social Media. 10.000 Schritte, die schaffst du wirklich jeden Tag?
Ja, die schaffe ich jeden Tag. Das hat eine Vorgeschichte. Und zwar gehe ich jedes Wochenende immer in den Wienerwald und dort ist es überhaupt gar kein Problem, zu den Schritten zu kommen. Aber unter der Woche, wenn ich arbeite und ich wohne im gleichen Haus, in dem ich auch arbeite, bin ich sehr oft im Winter auf 2.000 Schritte gekommen. Das ist natürlich wenig als alltägliche Bewegung. Und ich habe mir selber eine Challenge auferlegt. Seit dem 1. Jänner wollte ich das nur den ganzen Jänner machen und habe da einige aus meiner Community mitgerissen. Und viele haben es mir nachgemacht und ich gehe täglich meine 10.000 Schritte, die schaffe ich, die muss ich schaffen. Das heißt, ich gehe auch, wenn es regnet, mit Schirm raus und ich muss mir das einfach einteilen und bin sehr glücklich damit, dass das nun zu meiner Routine geworden ist.
Weil Bewegung natürlich für Frauen in den Wechseljahren ein riesen wichtiges Thema ist.
So ist es.
Was tust du, wenn du dann spazieren gehst? Hörst du Podcasts oder telefonierst du? Also ich versuche das auch. Mhm. Ich bin auch für meine Verhältnisse, ich bin nicht so diszipliniert wie du, aber für meine Verhältnisse im Moment auch ganz gut unterwegs. Aber mir ist dann manchmal langweilig. Also ich höre dann irgendwas oder ich telefoniere. Oder wie machst du das?
Also erstens einmal bist du sehr diszipliniert, so wie ich dich kenne.
Ja, nicht so wie du.
Aber nicht jeder Mensch ist in allen Bereichen gleich diszipliniert. Einigen wir uns darauf. Ja, also nachdem ich den ganzen Tag mit sehr vielen Menschen spreche, weil ich doch eine Ernährungsberaterin bin und Menschen coache und begleite, habe ich ganz gern, mich beim Walken nicht berieseln zu lassen. Also ich höre Podcast gerne dann sozusagen after work, statt den Fernseher aufzudrehen, höre ich Podcast in Ruhe, in einer Ruhesituation. Beim Walken, ich nenne es deshalb Walken und nicht spazieren gehen, weil das Walken ist etwas anspruchsvoller. Also ich gehe zügig.
Gehst du auch mit diesen Walking-Stecken?
Nein, mit den Stecken gehe ich nicht, aber ich gehe zügig. Ich gehe einfach zügig, verlasse das Haus und gehe zügig und schaue, dass ich zu zügigen Schritten komme und nicht einfach nur Schritte sammeln, indem ich einkaufen gehe und so weiter.
Und also du gibst Gas beim Spazierengehen?
Ja, aber nicht anstrengend. Einfach nur zügig gehen. Mhm. Ja, in einem Stück. Das ist einfach super. Das bringt sehr viel für die Cardio. Fürs Cardio-Training. Und da höre ich weder Musik noch irgendwas anderes. Ich schaue einfach mir die Straße an, die Menschen an, schaue die Architektur an. Ich lebe ja in Wien und ich erkenne da plötzlich ganz viele Dinge, die ich noch nicht gesehen habe oder die neu sind. Und das ist sehr schön für mich.
Ja, beim Spazierengehen oder Walken kann man viel. Also im Lockdown haben wir alle wahrscheinlich auch Teile von Städten, wo wir leben von Ortsstrichen, wo wir leben, kennengelernt.
So ist es.
Auf jeden Fall. Das Wohlfühlgewicht. Das ist ein riesiges Thema. dass du sehr propagierst. Mhm. Und das ist aber natürlich jetzt auch eine sehr individuelle Geschichte. Weil mein Wohlfühlgewicht ist vielleicht ein bisschen ein anderes als deins.
Ja, also danke für die Frage. Das Wohlfühlgewicht ist tatsächlich sehr individuell. Ja? Niemand muss schlank sein. Niemand muss ein bestimmtes Gewicht erreichen. Das ist viel zu viel Druck, den wollen wir gar nicht haben. Ich würde fast sagen, Wohlfühlkörper ist das noch Wichtigere. Und gerade für Frauen ab 40 ist es wichtig, dass sie die Muskulatur stärken. Und da ist das Gewicht, die Zahl gar nicht so wichtig, sondern dass wir die Muskeln aufbauen. Natürlich verbinden viele Frauen den Wohlfühlkörper auch mit einem Wohlfühlgewicht. Ja? Und dieses Gewicht ist eben individuell.
Jetzt ist es ja furchtbar gemein, weil Frauen ab 40, so wie du gerade gesagt hast, da wird es immer schwieriger. Und man hat das Gefühl, man isst eigentlich so, wie man immer gegessen hat. Und man nimmt zu. Warum ist das so?
Naja, das hat damit zu tun, dass in den Wechseljahren der Östrogenspiegel sinkt. Ja, und da muss man jetzt mal unterscheiden, wann sind die Wechseljahre. Das ist ja ein längerer Prozess, da gibt es verschiedene Phasen. Und die Menopause ist keine Phase, sondern ein Ereignis. Das ist da, wo die Frau aufhört, fruchtbar zu sein. Sprich, wenn
die Regelblutung ausbleibt.
Wenn die Blutung ausbleibt, ein Jahr ausgeblieben ist, dann kann man rückwirkend sagen, so, da war ich in der Menopause. Und Frauen in Österreich kommen so durchschnittlich zwischen dem 50. und 52. Lebensjahr in die Menopause. Und alles danach ist die Postmenopause. Und alles danach, man sagt eigentlich so bis zum 65. Lebensjahr, ich sage bis zum Lebensende, weil wir wollen uns immer gut fühlen. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns immer auf diese bestimmten Phasen auch uns beobachten, reflektieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wir nehmen deshalb zu, weil der Stoffwechsel verlangsamt wird, weil der Östrogenspiegel sinkt, ja. Und die Fettverteilung verändert sich auch. Das heißt, plötzlich bekommen wir Frauen in der Körpermitte mehr Fett. Und bei mir war das auch so. Ja. Ich hatte zwar das gleiche Gewicht, aber die Jeans, die bestimmte Größe, die ich immer hatte, hat mir nicht mehr gepasst. Und da habe ich gemerkt, was passiert da eigentlich? Ja. Und weil ich mich dann sehr damit beschäftigt habe, auch meinen Gynäkologen gefragt habe und da nicht so wirklich eine umfassende Beratung bekommen habe.
Du sprichst ein ganz wichtiges Thema ja. an. Ja, so. Wir tappen ja bei Filmen hier im Dunkeln.
So ist es. Habe ich mir gedacht, ich schreibe ein Buch. Ich eigne mir diese Kompetenz an, ich recherchiere, ich lerne viel darüber, habe mir auch Ärzte und Ärztinnen in mein Buch geholt, weil ich die medizinischen Themen gar nicht abdecken möchte und kann. Und habe mir gedacht, so, das soll ein Ratgeber werden, wo das alles drinnen ist. Warum nehmen wir zu und wie können wir abnehmen?
Und keine Angst vor den Wechseljahren heißt ein großartiges Buch. Wir werden dann auch hineinschauen, ein bisschen über einzelne Dinge schauen, dass sich das Fett anders verteilt. Also um es jetzt mal einfach beim Namen zu nennen, du hast es ja gerade gesagt, das können wahrscheinlich viele von uns beobachten. Und da geht es aber dann nicht nur um sich schön fühlen, sondern man liest ja auch immer so das böse Bauchfett. Also da geht es um Gesundheit.
Es geht natürlich auch um Gesundheit, aber das hängt schon auch sehr damit zusammen, wie sehr man übergewichtig ist. Ja? Weil dieses Bauchfett, das viszerale Fett, ist über den Organen. Hingegen das andere Fett ist sozusagen unter der Haut, wenn man so will. Mhm. Und ja, aber bei uns Frauen, wenn wir 5 oder 10 Kilo mehr haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt so eine Gesundheitsgefahr ist. Ja, aber natürlich, es kann mehr werden. Ja, wenn man nicht sich damit beschäftigt, hey, warum ist das jetzt passiert? Und wie kann ich da dagegen wirken, dagegen arbeiten?
Da gibt es ja, glaube ich, auch eine ganz konkrete Zahl. Also wenn man nicht aufpasst und seine Ernährung vielleicht ein bisschen umstellt, nimmt man pro Jahr so und so viel Kilo zu, oder?
Da gibt's ja auch was. Ab 40 nimmt eine Frau, nicht wenn sie nicht aufpasst, sondern wenn sie sich so ernährt, wie sie sich immer ernährt hat und damit gut gefahren ist, ja? Also wenn sie nichts verändert, ja, nimmt eine Frau statistisch zwischen 1 und 1,5 Kilo im Jahr zu. Das ist ja jetzt nicht viel.
Ja, kann man hochrechnen.
Ja, und nach 10 Jahren, und ich meine, wenn man 50 ist, sind das 10 zwischen 15 Kilo, sind gleich mal 3 Kleidergrößen, Daumen mal Pi, weil eine Kleidergröße sind so 5 Kilo. Und ich bin über 50 und ich kann nur sagen, der Körper verändert sich sowieso, die Zeit arbeitet gegen uns, ja, aber wir müssen uns dem nicht ergeben. Wir können da wirklich dagegen steuern mit einfachen Maßnahmen.
Das ist schön, weil man muss sich auch nicht quälen. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen zu diesem Thema, man bekommt einen Bauch. Ich war vor ein paar Jahren in einem Modegeschäft und habe eine Hose probiert, die mir auch gepasst hat, ist ja nicht immer so. Oh, dann kommt eine Verkäuferin, sehr nett, war auch sicher sehr lieb gemeint, etwas älter als ich, und sagt, na, Sie können das ja noch tragen, Sie haben ja noch nicht so einen Unterbauch. Um Gottes Willen, wovon spricht sie? Ja, aber natürlich hat sie auch auf Figurveränderungen angespielt, die wir an uns festmachen, mit denen wir umgehen und aber eben schauen, dass wir uns dabei wohlfühlen und ein paar Dinge einhalten. Und da komme ich jetzt also gerade auch zurück auf dein Buch, wo wir wirklich schöne Tipps auch finden, und vielleicht nehmen wir uns ein, zwei so Sachen heraus. Alles werden wir ja auch nicht verraten.
Ja, ja.
Ich finde unglaublich spannend, dass du ein Kapitel hast, da geht es um das Thema resistente Stärke. Und jetzt ganz oberflächlich zusammengefasst, steht dann da drinnen quasi, abkühlen lassen, und es hat weniger Kalorien. Was ist das für ein Teufelszeug?
Na, also die resistente Stärke ist eine spezielle Form von Stärke, die im Dünndarm nicht verdaut wird. Und sie wirkt dann wie Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind gut, da sind wir uns einig. Und diese resistente Stärke und diese Art Ballaststoffe füttern die guten Darmbakterien und stabilisieren auch den Blutzuckerspiegel. Und wie ist das dann in der Praxis? Also wenn wir uns hernehmen, Brot, Kartoffeln, Reis und Nudeln, ja, also wir können Kartoffeln und Reis kochen, abkühlen lassen und wiederverwenden. Man kann sie wärmen, man kann…
Und allein durch diesen Abkühlungsprozess passiert etwas. Wie sind wir da draufgekommen?
Das weiß ich eigentlich gar nicht. Da sind Wissenschaftler draufgekommen. Aber das ist spannend. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man da jetzt ein bisschen Kalorien einspart. Das ist nämlich marginal. Ja? Das ist jetzt nicht ein Lebensmittel mit ganz wenig Kalorien. Aber was es schon ist, der glykämische Index wird niedrig.
Ja? Was ist der genau?
Na, das ist, Lebensmittel kann man einteilen in hohen glykämischen Index, niedrigen und neutralen, sage ich jetzt mal. Und wie schnell der Blutzuckerspiegel ansteigt mit einem Lebensmittel. Und das ist natürlich bei einem Teller Nudeln oder auch bei Zucker, Alkohol. Aber bleiben wir jetzt bei den Lebensmitteln, die ich vorerst erwähnt habe, wegen der resistenten Stärke. Da steigt der Blutzuckerspiegel einfach schneller an, was wieder zur Folge hat, dass er schneller absinkt.
Und wir schneller wieder Hunger haben.
Genau. Und wenn wir jetzt Kartoffeln und Reis kochen, abkühlen lassen, einen Kühlschrank geben über Nacht, ja, und dann kalt essen oder erneut wärmen. Also ich esse keinen kalten Reis, aber Kartoffeln kalt.
Warum nicht?
Aber ich erwärme dann alles. Oder auch die Nudeln. Ich koche sie al dente, die werden dann kalt, dann bicken es zwar fürchterlich, aber das hat man schnell erledigt, indem ich da Sugo drauf gebe oder noch ein bisschen Öl. Dann ist das ein Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, das den Blutzuckerspiegel schön stabil hält. Und das wollen wir eigentlich. Das wollen wir. Wir wollen essen, gut essen, uns mit guten Lebensmitteln versorgen. Und wir wollen einen stabilen Blutzuckerspiegel, weil der lässt uns nicht in die Heißhungerfallen tappen. Und beim Brot zum Beispiel, da kann man das Brot einfrieren. Das hat man ja immer wieder.
Also ich friere ganz oft ein Brot ein, allein weil ich es nicht wegschmeißen will.
Genau, genau. Oder weil der Bäcker weit weg ist und da kauft man mehr, friert ein. Und dann taut man es auf und bäckt es auf, dann ist das auch einfach ein besseres Lebensmittel.
Also ein kleiner Trick, der viel bewirkt eigentlich.
Ja, so ist es. Ja, und es ist perfekt für die Darmgesundheit und natürlich für den stabilen Blutzuckerspiegel.
Also ich hätte ja gedacht, zum Beispiel so einen Teller Nudeln, das ist ja mal was ich mir, also ich gönne mir das nicht mehr wahnsinnig oft. Ich liebe Pasta, aber das ist natürlich etwas. Ja, aber also da weiß ich schon, also wenn ich so ein Teller Nudeln esse, ich weiß, das ist nicht unbedingt was, womit ich abnehme. Aber vielleicht sollte ich es einfach mal kalt werden lassen.
Dazwischen. Nein, eine andere Sache, da will ich dir gerne sagen, ich wünsche mir für dich, dass du regelmäßig Nudeln isst, aber dann nicht am Abend, sondern zu Mittag. Und wenn du es dann eben so eben vorher abgekühlt hast, dann wirst du durch die Nudeln auch, durch die Pasta nicht diese Achterbahn mit dem Blutzuckerspiegel fahren. Meine Methode basiert ja nicht auf dem Kaloriendefizit, sondern meine Easy-Eating-Methode basiert auf der Chronobiologie, wann esse ich was. Ich werde ja immer gefragt, essen Sie alles? Und ich sage, ja, ich esse alles, aber nicht alles zu jeder Zeit. Daher möchte ich dir empfehlen, iss deine Nudeln, genieße deine Nudeln, schau, dass Proteine dabei sind.
Aber nicht
sind.
Um 10 am Abend.
Und auch nicht um 20 Uhr am Abend, wenn du schon mal 50 bist.
Ja, das haben wir schon hinter uns gelassen.
Also ich hoffe, ich konnte die Nudeln jetzt enttabuisieren.
Ja, das ist schön. Ich liebe nämlich
ja,
Pasta.
Ja, bitte.
Ja, also ja, gut. Also ich werde das nächste Mal an dich denken.
Schön.
Und werde ich ein bisschen anders machen. Du hast den Darm schon angesprochen. Das ist ein großes Kapitel natürlich auch in deinem Buch.
Ja.
Und insofern denkt man sich aufs Erste, was hat Darmgesundheit mit Wechseljahren zu tun? Aber auch da ändert sich einiges.
Ja, weil ab 40, sozusagen Daumen mal Pi, der Beginn der Wechseljahre, wird die Darmflora empfindlicher. Entzündungen nehmen auch zu, die Verdauung verlangsamt sich und damit auch der Fettstoffwechsel. Wir nehmen daher leichter zu, haben wir schon besprochen. Der Darm hat aber auch Einfluss auf das Immunsystem, auf die Verdauung, den Stoffwechsel, auf die Hormonregulation, aber auch auf das emotionale Empfinden. Mhm. Man sagt ja auch, der Darm ist das zweite Gehirn. Mhm. Ja. Natürlich auch auf die Vitalität und kann auch auf die Hautgesundheit Einfluss nehmen. Ja. Und da ist es so wichtig, dass wir uns beschäftigen mit Präbiotika und Probiotika.
Bevor du jetzt mal, da kommen wir gleich dazu, wenn man vom Darm hört und auch in deinem Buch ist natürlich dazu lesen, das Darmmikrobiom. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Wort in aller Munde, aber was ist denn das wirklich genau? Kannst du uns das mal kurz erklären?
Na, das ist sozusagen die Welt der Bakterien, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Und wir haben gute Bakterien, wir haben auch schlechte Bakterien und wie der Name schon sagt, wollen wir natürlich mehr gute Bakterien haben als schlechte, beziehungsweise eine ausbalancierte.
Man kennt das ein bisschen, das hat man schon als Kind gehört, wenn du Antibiotikum einmal nehmen musst, also das haut da den Darm zusammen, sagt man so.
Ja.
Also das ist genau damit gemeint.
Ja, so ist es auch. Ja. Ja. Manchmal nimmt man Antibiotika, weil es
sein muss.
Und dann spricht man von sozusagen toten Darmbakterien, ja, umgangssprachlich. Und die wollen wieder aufgebaut werden. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wieder aufbauen. Aber nicht nur nach einer Antibiotikatherapie, sondern eben auch im Alltag, wenn man nicht krank ist. Wir müssen schauen, dass wir immer unsere Darmbakterien gut versorgen. Mit guten Bakterien.
Du hast schon die Prä- und die Probiotika angesprochen. Mhm. Also, Probiotika hört man öfter, Präbiotika eher selten. Was ist was?
Gerne. Also, die Präbiotika sind Ballaststoffe. Das ist was Gutes. Das sind Haferflocken, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Fisolen, habe ich was vergessen, Sojabohnen. Aber natürlich auch Gemüse und auch Obst. Aber auch so Zusätze wie Flohsamen, Akazienfasern, Gurkernmehl sowie in Artischocken und Zwiebeln und Knoblauch zu finden.
Welches Mehl?
Gurkernmehl.
Was ist das?
Das kann man im Supermarkt bekommen, okay. Also im Drogeriemarkt bekommen. Ja. Das ist etwas, was man dazugeben kann zu gewissen Speisen. Ja? Mhm. Ich schreibe das ausführlich in meinem Buch, wie man das einsetzen kann. Flohsamen ist schon mehr bekannt. Das sind auch so.
Ich gehe nicht auf Reisen ohne meine Flohsamen.
Ja, bitte.
Das ist sehr gut. Immer dabei.
Na, sehr gut. Also Präbiotika sind die Ballaststoffe und die Probiotika sind die lebenden Mikroorganismen. Mhm. Das finden wir in fermentierten Lebensmitteln. Das ist wichtig. Ja, in Kefir. Kefir ist ein ganz tolles Produkt. Natürlich auch in Joghurt. Wenn du dich erinnerst, als wir Kinder waren, hat man gesagt, Antibiotika, nimm mal Joghurt.
Genau.
Ja. Und,
die Hausmittelchen.
Genau, und Kefir ist noch einmal besser. Wir finden die Probiotika in Sauerkraut, in Kimchi. Das ist die asiatische Form von Sauerkraut. Gibt es auch schon in jedem Supermarkt. Tempeh, das ist ein fermentiertes Sojaprodukt, aber auch in Miso, Kombucha und in Sauerteigbrot finden wir es auch. Und natürlich auch in probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, also ich finde die ganz wichtig, weil die Nahrungsergänzungsmitteln, die probiotischen, die bestehen aus einer Vielzahl von probiotischen Bakterienstämmen in konzentrierter Form. Also nach einer Antibiotikatherapie nehme ich immer was zum Aufbauen.
Mhm.
In konzentrierter Form. Natürlich auch die aus der Natur, wie Kefir und wie ich auch alle aufgezählt habe.
Das ist ja wahnsinnig spannend, wenn man sich, eh bei jedem Thema, aber wenn man in Themen tiefer eintaucht und vor allem in den Körper, dann ist das ja so ein Wunderwerk, oder? Was da alles funktionieren muss, damit es uns gut geht und wie es einem in diesen Phasen ist. Mhm. Und jetzt ein bisschen Werbung. Dass ich hier mit so großartigen Menschen über die Wechseljahre reden kann, das ermöglicht auch ein großartiger Sponsor. Omnibiotik Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Ich beschäftige mich mit den Wechseljahren ja schon relativ lange, auch so ein bisschen mehr auf einer gesellschaftspolitischen Ebene, aber der Darm war nicht das Erste, was ich assoziiert habe, sondern Schlafen, Schwitzen, down sein. Ja? Aber es gibt Symptome ohne Ende oder Erscheinungen eben und das ist eben auch ganz wichtig. Mhm. Und was ganz wichtig ist auch, und das kommt in deinem Buch auch vor und das predigst du natürlich überall auch, ist Protein und Eiweiß. Da kommen wir jetzt zu den Muskeln. Warum sollen wir so viel darauf achten, dass wir da uns auch besser versorgen?
Ja, es ist so, wir sollen uns mit Proteinen versorgen, Nicht nur, wenn wir abnehmen wollen, aber ganz besonders, wenn wir abnehmen wollen. Aber vor allem immer in den Wechseljahren, weil die Proteine, der Mensch besteht auch aus Proteinen und wir brauchen die Proteine. Und das ist auch ein Gamechanger. Die Proteine zusammen mit Krafttraining, Muskelaufbau, das ist das, was ich aktiv machen kann in den Wechseljahren, egal in welcher Phase ich mich befinde, aber ganz, ganz, ganz vor allem Menopause, Postmenopause, weil ich somit auch sozusagen meinen Grundumsatz erhöhen kann. Ja, das heißt, ich sage ein Beispiel. Das ist aber jetzt wirklich Daumen mal Pi, aber zum Verständnis. Eine Frau, sagen wir bis 45, die kann 2000 Kalorien am Tag zu sich nehmen, nimmt nicht damit zu und nicht damit ab. Und so lebt sie gut und balanciert immer wieder aus, um ihr Wohlfühlgewicht zu halten. Dann ab der Menopause ist das schleichend, geht das auf einmal nicht mehr auf 2000 Kalorien, sondern 1300 Kalorien.
Das ist nicht so viel.
Das ist nicht viel und das haben wir schnell. Auch mit gesunden Lebensmitteln haben wir das schnell. Und jetzt ist es so, diese Frau, die bis jetzt gut gegessen hat mit ihren 2000 Kalorien, nimmt auf einmal zu. Und ist das jetzt etwas, womit wir leben müssen, womit wir uns abfinden müssen? Nein, ist es nicht. Wir können den Grundumsatz sozusagen erhöhen, indem wir die Proteinzufuhr erhöhen. In jeder Speise schauen wir, dass wir verschiedene Proteine haben. Kann ich gern darüber erzählen. Und das zweite ist parallel Krafttraining. Und zwar mit Gewichten.
Das predigen ganz viele, das oder? Früher hat es immer so geheißen, vor allem Yoga und so auch gut. Aber Krafttraining, das hört man einfach zunehmend, weil wir dem Muskelabbau entgegenwirken müssen.
Ja, genau, weil der passiert in jedem Fall. Wir machen Krafttraining in erster Linie, weil wir gesunde Knochen haben wollen.
Osteoporose ist
genau,
das Stichwort.
Genau. Und in zweiter Linie, weil wir essen ja alle gern, ja, damit wir wieder mehr essen können. Das heißt, die Proteine und das Krafttraining brauchen einander und dann können wir sozusagen mittelfristig, langfristig wieder unseren Grundumsatz, und jetzt bleibe ich bei diesem Beispiel, bei diesem anschaulichen, auf die 2000 Kalorien erhöhen, ja, und das wollen wir.
Proteine, was esse ich, damit ich genug und vielleicht ein bisschen mehr Proteine zu mir nehme?
Naja, wir müssen jetzt mal unterscheiden, was sind alles Proteine. Ja? Proteine, das finden wir mal in den tierischen Lebensmitteln. In Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel. Ja? Dann finden wir es in sozusagen in der vegetarischen Variante. Da haben wir jetzt die Milchprodukte und die Eier. Und dann haben wir aber auch die veganen Varianten.
Es sind ja immer mehr Menschen, die sich für eine Art, sich zu ernähren, entscheiden. Also ja. Auch wenn man vegan ist, kann man da zum Beispiel einiges tun.
Vieles kann man tun, genau. Und zwar, indem ich die Hülsenfrüchte, die Nüsse, die Samen, die Kerne, Sojaprodukte sind großartig. Wir haben in Österreich Sojaproduzenten, also wir brauchen keine ausländischen Sojaprodukte verwenden. Also das alles zusammen, daraus kann man eine Kombination machen. Man muss sich nicht entscheiden, ich bin nicht vegan, ich bin, würde ich sagen, 80% vegetarisch. Und in dieser vegetarischen Ernährung habe ich immer wieder vegane Rezepte. Das heißt, man muss sich ja nicht entscheiden, entweder oder. Ja, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Man muss nicht sagen, okay, ich bin dann gesund, wenn ich vegan lebe. Nein, man kann vegane Rezepte probieren und hat super Proteine.
Wenn ich da jetzt zuhöre und mir denke, das probiere ich jetzt mal aus und schaue, ob das wirklich stimmt, was die Ursula Weberal da erzählt, dass ich dann nämlich wieder mehr essen kann, ohne dass ich zunehme. Wie lang dauert das, bis ich meinen Körper so umstelle? Also, dass ich auf diese Grundumsatz komme? Wenn ich mehr Muskeltraining mache und vielleicht auch proteinreicher esse. Wie lange dauert das?
Also da kann ich jetzt keine feste Zahl festmachen, ja, weil das wäre jetzt unseriös. Aber es wird schon einige Monate dauern, halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Also
aber
ein bisschen Geduld ist schon angesagt.
Ja, aber in der Zeit nehme ich ja trotzdem schon ab, wenn ich das möchte. Da kann ich schon vieles verändern, ja. Und es ist einfach so, dass an der ausgewogenen Ernährung, proteinreicher Ernährung, führt kein Weg daran vorbei.
Weil es uns gut tut einfach.
Es tut gut.
Jetzt haben wir ein, zwei Beispiele schon herausgepickt und dann gibt es natürlich noch ein großes Thema. Auch dich sieht man manchmal auf irgendwelchen Fotos, glaube ich, oder Postings mit einem Glaserl in der Hand. Es ist ja was Schönes. Es geht ja auch um ein Ritual, wir sind das so gewöhnt, man trinkt ein Glaserl Wein oder zwei. Aber auch da wissen wir, viele Frauen in den Wechseljahren berichten, manche vertragen es beispielsweise auch gar nicht mehr so gut. Und du schreibst schon in deinen Büchern auch, Alkohol aufpassen.
Ja, schreibe ich und möchte gern von mir etwas erzählen. Ich habe wahnsinnig gerne und auch regelmäßig Wein getrunken. Wir leben in einem Land, wo es herrlichen Wein gibt und habe das geliebt und habe das auch verbunden mit sozialen Kontakten. Ja, wunderbar, und mir hat es auch irrsinnig gut geschmeckt. Und als ich diese Schlafstörungen hatte, habe ich den Alkoholkonsum deutlich reduziert, dann nur mehr am Wochenende 2-3 Gläser, und es hat mir noch immer wahnsinnig gut geschmeckt. Und seit ich mich so mit den Wechseljahren intensiv beschäftigt hatte, habe ich gewusst, dass der Alkohol einen neuen Platz in meinem Leben braucht. Jetzt bin ich keine Missionarin.
Du sprichst so ein bisschen in der Vergangenheit, trinkst du gar nichts mehr?
Nein, ich trinke schon, aber ich trinke nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Ich trinke nicht mehr, wenn ich Freundinnen irgendwo in der Stadt treffe, after work.
Dass das Glas Prosecco ist ja schnell mal am Tisch.
Ja, ja, das mache ich nicht mehr, sondern wirklich zu Anlässen, die es mir wert sind. Und ich sage immer, eine gesunde Ernährung ist eigentlich eine bewusste Ernährung. Und eine bewusste Ernährung ist eine bewusste Entscheidung. Und ich habe mich bewusst entschieden, den Alkohol stark zu reduzieren.
Weil er einfach ab einem gewissen Alter noch weniger gut tut. Er tut ja nie gut,
so ist
das wissen
es.
Wir auch.
So ist
aber
es.
Wir können damit einfach nicht mehr so gut umgehen.
So ist es.
Jetzt wissen das viele von uns, auch die Dinge, die du erzählt hast, nicht so im Detail, aber prinzipiell wissen wir das schon. Aber es braucht halt eine irrsinnige Disziplin. Also ich weiß das auch mit dem Alkohol, und mir schmeckt Wein auch wirklich gut. Ich beginne da auch ein bisschen mehr nachzudenken und trotzdem, ja bitte, es war ein mühsamer Tag.
Ja,
ja
eh.
Aber wo ist mein Glasl Rotwein?
Ja, da hilft sehr, dass man mal so ein temporäres Alkoholfasten macht. Mhm. Ja. Das Wechseljahrebuch ist ja nicht mein erstes Buch. Davor habe ich auch ein Buch geschrieben, oder zwei eigentlich. Und beim Workbook geht es um den temporären Verzicht. Mal 21 Tage den Alkohol und oder den Zucker weglassen, je nachdem, was einem schwerer fällt. Das ist wichtig. Also das, was einem leichter fällt, ist ja leicht wegzulassen. Aber das, was einem schwerer fällt. Und mal 21 Tage den Alkohol wegzulassen, bringt schon mal sehr, sehr viel. Oder einen Monat. Man kann verlängern auf einen Monat. Da ist gut dieser Dry January. Da ist auch gut die Fastenzeit jetzt. Mhm. Ja. Da ist aber auch gut Sober Oktober, also den nüchternen Oktober.
Es gibt ja ein paar so Dinge.
Genau.
Im Kollektiv geht es ja immer ein bisschen leichter.
Ja. Und ja. Wenn man das macht, und Wissenschaftler sagen, was die Neuroplastizität betrifft, dass nach 21 Tagen schafft es das Gehirn, dass es sozusagen alte Gewohnheiten überschreiben kann mit neuen Gewohnheiten. Mhm. Und wenn man mal den Alkohol für 21 Tage weglässt, dann ist da Disziplin gefragt. Aber man hat dann die Chance, dem Alkohol einen neuen Platz zu geben. Mhm. So habe ich das gemacht.
Mhm. Und man kann stolz auf sich sein.
Man kann stolz auf sich sein und man kann dann sagen, okay, ich trinke jetzt nicht mehr unter der Woche. Ich trinke jetzt Freitag, Samstag, Sonntag 2 Gläser. Mhm. Oder wenn's mal,
und ich schlafe dafür besser. Ich kriege ja was zurück.
Natürlich,
ja.
Natürlich.
Hast du gemerkt, dass das dann besser wird mit dem
Schlaf? Also der Schlaf und der Kaffee, und ich trinke wahnsinnig gerne Espresso. Alkohol und Kaffee haben meine Schlafstörungen natürlich potenziert. Mhm. Ich habe dann Kaffee nur mehr bis 14 Uhr getrunken, ich trinke gerne Espresso. Und den Alkohol habe ich eben nur mehr auf Tage reduziert. Aber das konnte ich erst, als ich mal diese 21 Tage geschafft hatte.
Also diesen Turnaround, dass du dich
genau.
ein bisschen anders quasi…
Ja, das ist eine Entscheidung,
weil du gesagt hast, Disziplin. Benimmst sozusagen.
Ja, ja, so ist es. Ja. Weil du gesagt hast, Disziplin, ja, weil wird oft gefragt, was ist wichtiger, Motivation oder Disziplin? Ja, Disziplin ist wichtiger. Und am besten schafft man das, indem man mal etwas ganz weglässt und dann sozusagen den Rechner runterfährt und dann neu aufsetzt.
Einen Schnitt macht sozusagen.
So ist es.
Und wir machen jetzt wieder eine kurze Werbepause. Gefühlschaos? Omnibiotik Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Jetzt denke ich mal, zu dir kommen ja viele Frauen, die du begleitest und berätst. Was sind denn so die meisten Dinge, die dir Frauen, die Wechseljahre betreffend, erzählen, dass sie in puncto Ernährung einfach das Gefühl haben, das muss jetzt anders werden?
Mhm. Also wo die meisten die Fehler machen, meinst du?
Ja,
also,
oder wo sie wissen oder merken einfach, das ist jetzt nicht mehr so gut für mich vielleicht. Oder
Sie merken auch, dass sie den Alkohol weniger vertragen. Mhm. Sie merken, dass sich die Verdauung verändert. Sie merken eben, dass sie in der Körpermitte zunehmen. Das ist ja nicht nur der Bauch, das ist ja auch am Busen und am Rücken. Es wird einfach der Oberkörper etwas fülliger und das wollen sie nicht. Das irritiert sie. Warum ist das so? Ich habe doch mein Essverhalten nicht verändert. Und dann greifen sie sehr oft, und jetzt kommen wir zu den Fehlern, die sie machen, bevor sie zu uns kommen. Das ist, indem sie immer weniger essen. Also ein restriktives Essverhalten. Dann zum Beispiel Kalorien zählen ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Bitte, bitte nicht. Wenn Sie Diäten versuchen, weil Sie verzweifelt sind, statt eine Ernährungsumstellung zu wählen. Eine Ernährungsumstellung ist ja sozusagen das Optimieren des eigenen Ernährungsverhaltens, beziehungsweise muss man ja vorher reflektieren. Und da ist es gut, wenn man Unterstützung hat, weil oft sieht man das ja nicht. Sie nehmen auch zu, weil Sie mehr snacken als Hauptmahlzeiten zu sich zu nehmen.
Das Snacken, das magst du ja gar nicht.
Na, Snacken, ich bin eine Gegnerin
von Snacken. Du bist eine Snack-Gegnerin.
Genau, das heißt, lieber dreimal am Tag essen und Pausen einhalten. Für eine Frau in den Wechseljahren ist es gut, vier bis fünf Stunden einzuhalten. Aber das geht ganz leicht. Ich frühstücke um 7 Uhr früh, dann esse ich zum Mittag zwischen 12 und 13 Uhr und dann esse ich zwischen 18 und 19 Uhr ein Abendessen. Ja? Und das ist alles nicht so schwer. Das darf man sich nicht kompliziert vorstellen. Ja, was machen Sie noch? Sie essen zu wenig Eiweiß, weil Sie sich damit nicht beschäftigen. Mhm. Dann Muskelabbau, langsamer Stoffwechsel natürlich. Dann, Sie bewegen sich zu wenig. Vor allem fehlt das Krafttraining mit Gewichten. Und ja, auch ganz wichtig ist Schlafmangel und Stress.
Das gute Schlafen und das gute Gewicht, das hängt ja auch zusammen.
Mhm. Ja, weil der schlechte Schlaf, da entstehen Hungerhormone, Ghrelin steigt, Leptin sinkt. Mehr Heißhunger haben wir plötzlich auf Zucker, aber auch auf Fett. Ja, auch auf Fett. Und ich habe zuerst schon gesagt, wer gut schläft, ist besser wach. Das heißt, Stress, Kaffee, Alkohol, spätes und schweres Essen sind die Gegner von einem guten Schlaf.
Aber all das, was du da aufzählst, ist ja leider sehr oft auch der Alltag oder die Lebensrealität, gerade auch von Frauen in dieser Lebensphase, wenn wir sagen, die Wechseljahre so in den 40ern beginnt das meistens schon, auch wenn wir es vielleicht auch noch nicht wahrhaben, weil es ja auch viel zu wenig Informationen darüber gibt. Und das ist genau die Phase, da haben vielleicht viele von uns Kinder in der Pubertät, einen Haushalt zu schupfen, eine Partnerschaft, einen Job. Also der Stressfaktor ist in dieser Lebensphase wahrscheinlich eher so einer der höheren als in anderen. Das ist ja dann oft sehr schwer, da auszubrechen auch.
Ja, das Wichtigste ist immer, ich entscheide mich für etwas. Lasse ich es laufen, lasse ich es geschehen oder gestalte ich mein Leben, mein Wohlbefinden, gestalte ich meine Gesundheit oder ergebe ich mich den Umständen? Wir haben immer noch diesen freien Willen, diesen auch einen starken Willen, dass ich sage, na, ich will mich in jeder Phase meines Lebens wohlfühlen. Ja, das sind Herausforderungen. Ja, pubertierende Kinder. Ja, pubertierender Partner.
Nein, das gibt's auch. Ja, oder man selbst vielleicht.
Es ist ja auch so eine Art Pubertät. Die trennen sich, die haben Probleme in ihrem Beruf, wollen gern was anderes machen. Oder es ist einfach, wir wissen das alle, wie herausfordernd das Leben sein kann. Und entweder schwimme ich da einfach mit und hoffe, dass es besser wird, oder ich sage, so, ich kümmere mich jetzt um mich. Mhm. Weil wenn wir uns erinnern, im Flugzeug, wo die Stewardessen immer zeigen, was man machen muss im Notfall, sagen sie immer, dass man zuerst sich die Sauerstoffmaske nehmen soll, geben soll und dann dem Kind, was für uns Mütter ja irgendwie komisch ist. Aber so ist es.
Kannst dir nicht helfen, wenn du nicht kannst.
Genau, so ist es. Und so ist es auch, ich kann diesen ganzen Herausforderungen nicht standhalten, wenn ich nicht auf mich schaue. Und das ist eine Entscheidung. Und ich wünsche mir für alle Frauen, die uns jetzt zuhören, entscheidet euch bitte für euch selbst. Nichts ist wichtiger als das. Und wenn ihr gut euch fühlt in eurem eigenen Körper, in einem gesunden Körper, dann ist das Leben auch viel leichter. Dann kann man die Herausforderungen viel, viel leichter nehmen. Weil wenn man sich dann auch noch unwohl fühlt, vielleicht unattraktiv fühlt, unsexy fühlt, dann habe ich ja zusätzliches großes Problem.
Ja, ja, klar. Ist auch so eine Spirale.
Ja, so ist es.
Trotzdem natürlich haben wir das als Frauen nicht wahnsinnig gut gelernt, Self-Care.
Ja, oder? Ja.
Das ist schon etwas, also ich tue mir immer noch nicht leicht damit, aber ich merke, es wird einfach langsam notwendig.
Aber es verändert sich gerade auch, weil viele Dinge entstehen zu dem Thema Wechseljahren auch mit deinem Podcast hier, mit meinem Buch, mit vielen anderen tollen Büchern, die es gibt. Es verändert sich gerade sehr viel.
Ja, Gott sei Dank.
Und ja, deswegen haben wir, glaube ich, die gleiche Botschaft.
Ja,
du und ich.
Ja, und es ist so, man fühlt sich, wenn das beginnt, sehr alleingelassen. Das berichten sehr viele. Ja. Man tappt im Dunkeln. Aber man kommt auch nicht unbedingt nur an Ärzte oder Ärztinnen, die da wirklich viel wissen. Und das ist auch kein Wunder, denn in der Medizinausbildung kommen die Wechseljahre de facto nicht vor bislang. Also ein weites Feld mit so vielen Auswirkungen, wo man, so wie du auch gesagt hast, an kleinen Rädchen manchmal nur drehen kann. Und das geht eh schon besser.
Ja, so ist es. Also ich habe auch in meinem Buch eher jüngere Ärzte interviewt. Und auch eine jüngere, also jüngere Gynäkologin, die beschäftigen sich schon sehr, sehr viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Älteren weniger Wissen haben, die älteren Gynäkologen und Gynäkologinnen, das steht mir gar nicht zu, das zu sagen, aber es wird oft gar nicht angesprochen aktiv und man selbst als Patientin, soll ich jetzt da reden, soll ich da jetzt fragen? Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe zugenommen, dann sagen viele Ärzte, ja, essen Sie weniger und machen Sie mehr Sport. Das ist natürlich sehr unbefriedigend von uns und ist auch falsch. Es reicht nicht, ist zu kurz gegriffen.
Wie viel hast du selbst eigentlich gewusst? Hat deine Mutter dir schon was darüber erzählt? Warst du gut vorbereitet
auf diese Phase? Nein, ich war gar nicht vorbereitet und ich habe eine sehr enge Beziehung mit meiner Mutter. Aber meine Mutter hat mir gar nichts gesagt und muss auch dazu sagen, meine Mutter ist ohne Mutter aufgewachsen, weil die leider verstarb, als meine Mutter ein Baby war. Und meine Mutter war auch allein gelassen. Mhm. Und ich habe die Wechseljahre meiner Mutter so erlebt, dass sie sich immer irgendwie ein bisschen zurückgezogen hat und uns gar nicht damit, sie war total allein gelassen. Mhm. Und hat das einfach die Zeit übertaucht. Und bei mir war es so, ich habe mich halt dann wirklich beschäftigt damit. Und wegen mir natürlich, wegen der vielen Frauen, die zu mir kommen mit dem Thema. Und weil ich es einfach wichtig finde, ja.
Und weil wir uns auch nicht mehr damit abfinden, wahrscheinlich so uninformiert zu sein. Und wahrscheinlich,
so ist es,
glaube ich zumindest auch, ein Trigger ist es, der nächsten Generation besser weitergeführt. Du hast auch eine Tochter.
Ja.
Hast du sie involviert in das, was da mit dir passiert? Und hast du auch darüber geredet? Also meine Tochter, die weiß, dass da irgendwann mal eine Phase auf sie zukommt. Mhm. Jetzt überhaupt, weil ich mich damit ja beschäftige oder so. Aber inwiefern hast du deiner Tochter da auch was mitgegeben?
Also meine Tochter studiert Medizin.
Na bitte.
Ja, und die beschäftigt sich persönlich ja überhaupt nicht mit den, also ein junger Mensch beschäftigt sich nicht mit einer Phase, die mit 40 beginnt.
Nein, das wäre
also
auch
das gar nicht, normal. Aber wir haben schon einen ziemlichen Stress gehabt. Ja, sie war noch so in der Endphase der Pubertät und ich war in der Phase der sozusagen der Wechseljahre.
Optimale Mischung, aber es ist eine klassische.
Genau, die Pubertät im Alter sozusagen. Und wir sind wahnsinnig aneinander gekracht, waren gereizt und also das war nicht gut. Es war nicht gut, leider. Aber die Phase ist hinter uns. Und sie hat gesagt, du bist immer nur gereizt. Habe ich gesagt, du auch. Also es war nicht
die Hormone tanzen,
genau,
oder?
Genau. Und ja, es ist dann, ich habe sozusagen alles in den Griff bekommen. Wie gesagt, ich habe nicht gelitten an Hitzewallungen und so weiter.
Du Glückliche, du.
Ja, habe ich nicht, aber eben an Schlafstörungen und an Gewichtszunahme. Aber da habe ich schon darunter gelitten. Vor allem, ich meine, ich bin ein Abnehmcoach, ja. Ich bin Expertin für Abnehmen, für Wohlfühlkörper erhalten und erreichen. Und habe mein Gewicht nicht runtergekriegt, ja. Und also eigentlich war der Grund, dass ich mich damit beschäftigt habe, mein Körper selber.
Ich glaube, es gibt eine Menge Frauen, die sich diesem Thema jetzt auch annehmen. Also ich habe auch begonnen, mich mehr damit zu beschäftigen, wie es mich so getroffen hat. Und natürlich aus Betroffenheit beginnt man dann auch anders zu recherchieren. Jetzt hast du uns ein paar schöne Tipps schon gegeben. Lass uns vielleicht ein bisschen wissen, wie schaut denn so ein Ernährungstag, also jetzt auch bei dir oder so aus, was frühstückst du, was ist eine gute Idee für ein Mittagessen und Abendessen habe ich gehört, was, nur bis 19 Uhr, gehst du nie um 20 Uhr essen?
Doch. Ich meine, ich spreche, wenn ich meine Empfehlungen abgebe, dann ist das
immer… Das Optimum.
Nein, dann ist das so 80% meiner Zeit. Ja, die muss sitzen. Ob ich im Urlaub einen Sundowner zu mir nehme und später am Abend esse, das gehört nicht da jetzt hinein, das sind die 20%, ja. Aber die 80% in unserem Alltag, Berufsalltag, Freizeitalltag, also sozusagen Wochenende, das muss sitzen. Hm? Damit müssen wir uns
also
beschäftigen.
Wie schaut ein gutes Frühstück bei dir aus?
Also das Wichtigste ist einmal, dass bei dem Frühstück die Kohlenhydratkomponente dabei ist, ob das jetzt ein Brot ist oder ich habe gern Overnight Oats, ja.
Also eingeweckte
Haferflocken, ja. Dann ist wichtig, dass eine Proteinquelle dabei ist, ob das jetzt beim Brot das Ei ist oder ein bisschen Käse. Fettquelle ist gut, Avocado, ein bisschen Butter, ja. Ich selber frühstücke ziemlich einfallslos, ich frühstücke täglich das Gleiche und ich wundere mich jeden Tag, dass es mir jeden Tag gleich wahnsinnig gut schmeckt.
Nervt nie.
Und zwar esse ich eine Joghurtbowl mit Overnight Oats, Nüssen extra drinnen, dann noch ein bisschen Skyr gebe ich rein, weil Skyr hat einen größeren Eiweißgehalt. Und dann Banane dazu, damit süße ich es mir und dann immer irgendwelche saisonales Obst. Mir zum Beispiel reibe ich mir einen Apfel rein, dann kommen wieder Beeren, wenn die Saison haben. Also ich mache mir eine Joghurtbowl, die hält mich satt. 4 bis 5 Stunden.
Das heißt, es geht dir auch kein Snack ab?
Nein, weil mein Blutzuckerspiegel ist immer stabil, weil ich auf die Proteine achte. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, ja. nicht die Kohlenhydrate machen uns satt, ja, sondern Proteine und Fette. Das hält uns satt. Das heißt, wenn ich nur Marmeladebrot esse in der Früh und gut angefüllt bin,
das hält nicht an.
Wir brauchen die Proteine. Ja, zum Satthalten, nicht nur für den Muskelaufbau. Mittagessen haben wir dann, ich liebe Salate. In meinem neuen Wechseljahrebuch sind ganz viele Salatrezepte drinnen. Ich esse jeden Tag Salate. Da ist immer dabei ein hochwertiges Kohlenhydrat. Das können Kartoffeln sein, am besten schon vorgekochte.
Die schon abgekühlt.
Das kann sein Bulgur, Quinoa, Hirse und Buchweizen und so weiter. Liebe ich, hält satt. Und natürlich Proteinquellen. Ob das jetzt Tofu ist, ob das ein Feta ist, ob das Mozzarella ist, ob das Hühnerbrust ist, Garnelen ist, das ist halt ein Modulsystem.
Ja.
Sind dabei so Kernemix. Ja? Kernemix sind eine super Quelle und so Sojabohnen und Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Großartiges Lebensmittel, gibt es in allen Supermärkten. Und da esse ich mich an, ich habe gern große Portionen. Dann trinke ich einen Espresso, ein Stück Schoko.
Ein Stück Schoko?
Natürlich. Ach, schau. Natürlich.
Aber nur eins, oder?
Nein, ja, man braucht nicht mehr als eins. Die Süßlust ist befriedigt. Nein, das ist eine Gewohnheit.
Ja, natürlich.
Ja, vertrau mir.
Ja, man kann ja auch eine halbe Tafel Schokolade aufessen.
Genau. Und ich schaue auch immer, dass so Hülsenfrüchte dabei sind. Und am Abend esse ich einfach leichter. Ich esse leichter, was kann das sein? Das kann sein ein Fisch mit Gemüse. Ich esse auch am Abend Salate, weil ich sie gut vertrage.
Das tut nicht jeder, ne?
Aber man kann es. Man kann, spricht nichts dagegen. Es spricht nur dann dagegen, wenn man es nicht gut verträgt.
Ja, ich liebe Suppen am Abend zum Beispiel.
Ja, wunderbar. Ja, also wie du siehst, ich esse viel. Ich esse aber nur dreimal am Tag. Dazwischen Disziplin, aber es ist keine Disziplin mehr, es wurde zur Routine.
Du bist das gewöhnt.
Ich bin so gewöhnt und das kann ich nur jedem empfehlen. Das sind so die wichtigen Bausteine, wenn man sich gesund ernähren möchte und auch wenn man sein Gewicht erhalten will und auch wenn man abnehmen möchte.
Da gibt es in deinem Buch und in den Shownotes haben wir natürlich einen Link zu deinem Buch, auch ganz viel mehr Tipps und Geschichten und Rezepte.
Ja.
Ich hätte jetzt gerne am Ende von dir noch, das frage ich alle, die zu mir in den Podcast kommen, einen ganz persönlichen Meno-Tipp. Wenn du einen Tipp hast für Frauen in dieser Phase, was ist dein Tipp, dein persönlicher?
Ich könnte jetzt anfangen mit gesunder Ernährung, Bewegung und so weiter. Mache ich bewusst nicht. Ich sage, holt euch euren Wohlfühlkörper. Holt euch dieses Gefühl, im eigenen Körper sich wohlzufühlen. Das ist so, so wichtig. Ja? Und ergebt euch nicht diesen Umständen, die da sind. Wir können dagegen arbeiten. Wir können mit einfachen Schritten uns unseren Wohlfühlkörper zurückholen.
Danke, liebe Ursula.
Ich danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.